Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund bis daran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic ist einer der besten Spieler, die das Tennis je gesehen hat. Es ist keine allzu neue Erkenntnis und keine große Überraschung. Vielleicht ist er sogar der beste Spieler aller Zeiten. Darüber werden noch sehr viele Menschen, die sich mit Tennis beschäftigen, sehr, sehr lange diskutieren. Was wir sagen können, er ist nur sehr schwer zu besiegen. Bei Grand Slams hat er auch eine herausragende Bilanz. Seine Bilanz bei Grand Slams, wenn er die ersten beiden Sätze gewonnen hat, 228-1. Eine Niederlage. Und diese Niederlage ist das Spiel meines heutigen Gastes, oder das Spiel des Lebens meines heutigen Gastes. Und zu solch einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Mein Gast ist einer, der sich mit Tennis, dem Wintersport und Sport ganz allgemein beruflich dann auch beschäftigt, Lukas Zara. Hallo Lukas.
Ja, hallo Andreas. Servus.
Wir haben uns über das Tennis kennengelernt und dann tatsächlich auch über meinsportpodcast.de. Du hast mal eine Zeit lang auch als Wintersportexperte bei meinsportpodcast.de gearbeitet und einer deiner Podcasts, Après-Ski, ist bei meinsportpodcast.de auch zu abonnieren. Welche Liebe ist größer, die zum Tennis oder die zum Wintersport?
Jetzt muss ich natürlich sagen, die zu meiner Freundin, gell?
Ja,
aber die zu meiner Lebenspartnerin natürlich. Aber es ist natürlich schwer, wenn ich jetzt sage Skifahren, was mache ich dann von März bis Oktober? Ja, das ist dann eine ziemlich traurige Geschichte und deswegen ist dann auch irgendwie das Interesse zum Tennis größer geworden. Ich finde ja, die Kombination ist eh relativ beliebt, auch dieses Tennis und Biathlon. Da gibt es auch viele Kollegen eigentlich, die diese Kombi haben, irgendwie so Journalistenkollegen meine ich jetzt. Das ist, glaube ich, ganz beliebt und ja, ein bisschen Formel 1 war früher auch noch viel mehr eigentlich dabei und ja, so, also wie gesagt, im Sommer muss man sich ja dann auch irgendwie ein bisschen was suchen.
Wie an deiner Sprachfarbe nicht allzu schwer zu erkennen ist, kommst du aus Österreich und da ist es ja quasi so, dass man als Wintersportfan geboren wird, oder?
Ja, schon. Also bei mir war das auf jeden Fall so der Fall. Ich kann es ganz klar sagen, dass der Hermann Mayer mein großes sportliches Idol war damals. Das war ganz früh schon der Fall. Ich habe früher nie, also es war sensationell, ich habe nie in der Früh fernschauen dürfen. Vor der Schule, vor dem Kindergarten, das hat es einfach nicht gegeben bei uns. Höchstens dann nach den Hausaufgaben am Nachmittag einmal das erste Mal. Und aber einmal habe ich es dürfen und das war eben zu Nagano 98, weil da eben der Hermann Mayer gefahren ist. Ja? Und da war eben auch, vor allem ist das mehr von meiner Mutter ausgegangen, dieses Sportfantum so ein bisschen. Und ja, das war Sensation für mich, dass ich für diesen Hermann Mayer fernschauen darf, schon vor dem Kindergarten damals noch. Und ja, danach, also ein halbes Jahr später, habe ich mit einer Schultasche von Hermann Mayer, da war da drauf, auf dieser Schultasche bin ich dann in die Schule gekommen. Das war mein großer Held damals, ja, und da habe ich natürlich jedes Rennen vom Hermann Mayer ganz, ganz genau verfolgt.
War das Rennen, wo sich Hermann Mayer in der Abfahrt so versägt hat?
Ja, genau, es war der, genau, ja, ja, dieser spektakuläre Sturz in Nagano, ja, und dann wenige Tage später Olympiasieger geworden, genau, das ist ja eine riesengroße Heldengeschichte auf jeden Fall in Österreich.
Ja, und ich meine, an Helden hat es dem österreichischen Skisport ja nie gemangelt, oder? Aber Hermann Mayer ist schon so noch eine ganz besondere Geschichte, oder?
Es ist schon wahrscheinlich für meine Zeit, also ein paar Ältere würden wahrscheinlich da Franz Klammer erwähnen oder so, aber für mich war das einfach der ganz große Hero, ja, irgendwie. Das war genau die richtige Zeit, genau, für so einen großen Helden, ja.
Ja, und die Liebe zum Wintersport hat nie abgerissen, weil du machst jetzt diesen Après-Ski-Podcast, wo du dich dann auch um den Wintersport an sich, beziehungsweise den alpinen Skisport dann kümmerst. Ist das dann so ein bisschen was, wenn man Wintersport interessiert ist in Österreich, dann zuvorderst dann der alpine Skisport?
Würde ich schon sagen, ja, das ist die Sportart Nummer eins. Skispringen ist auch relativ beliebt, vor allem Vierschanzentournee natürlich, das ist ja in Deutschland dann auch sehr groß. Aber der Ski-Alpin ist wirklich die Nummer 1 Sportart, ja, weil wir da auch große Erfolge gefeiert haben in den vergangenen Jahren. Immer Marcel Hirscher war der ganz große Sportler, Anna Veit, beide jetzt zurückgetreten. Wenn es beim Skispringen große Erfolge gibt, dann ist auch diese Sportart sehr, sehr beliebt. Aber es ist im Allgemeinen schon der alpine Skirennsport die Nummer 1 im Winter, ja.
Also ist es dann auch so, es ist ja ein deutsches Phänomen, dann sobald eine deutsche Mannschaft oder so oder ein deutscher Sportler in irgendeiner Weise Erfolge feiert, dann sind die Deutschen komplett drauf auf Droge, was den Sport angeht, auch in Österreich so.
Ich würde das fast, mein Eindruck ist ja irgendwie noch mehr, also ich finde es ja irgendwie, das hat mich dann damals auch, wir werden ja dann nachher noch über den Jürgen Melzer ein bisschen später genauer reden. Ich fand das ja damals auch cool als Jugendlicher, dass dieser Jürgen Melzer dann auch mal in Auckland spielt, auf der anderen Seite der Welt und da die österreichische Fahne hochhält. Und irgendwie ist das noch für einen Österreicher noch ein bisschen mehr das Gefühl, wow, wir sind ja so ein kleines Land und dann schafft es da irgendwie so ein Sportler oder eine Sportlerin, da irgendwelche Erfolge, da ist dann ja doch auch irgendwie der Patriotismus, der da rauskommt und da freut man sich dann mit. Also das ist ja vielleicht fast noch ein bisschen stärker bei uns ausgeprägt in Österreich, würde ich jetzt einmal einfach persönlich sagen. Ja.
Lass uns noch mal gerade über deinen Podcast sprechen. Was macht ihr da bei Après-Ski?
Ja, sehr gern. Also wir verfolgen wirklich diese ganze Saison im alpinen Skiweltcup mit. Wir versuchen da, das ist mir ein bisschen zu wenig gewesen, einfach immer diese TV-Übertragungen. Dann kommt der Athlet, die Athletin zu den TV-Stationen und dann werden ganz gefragt, wie war die Piste? Die war schon recht schlecht im zweiten Durchgang, oder? Und dann sagen die, ja, aber es war eh für alle irgendwie gleich und dann war's das. Und das geht mir ein bisschen zu wenig weit und da haben wir uns gedacht, hey, reden wir mal ein bisschen ausführlicher über Themen, die vielleicht nicht so vorkommen, für die die Sendezeit fehlt oder die irgendwie zu komplex ist fürs Fernsehen und laden uns vielleicht auch hin und wieder Gäste ein. Wir haben da immer wieder auch Stimmen von vor Ort in unserem Podcast und so wollen wir auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr ins Nerdige reingehen und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei einzelnen Themen und das macht irrsinnig viel Spaß. Macht das mit einem Kollegen auch, Tobias Ruf, der ist auch immer wieder bei meinem Sportpodcast zu Gast gewesen, auch einmal beim Fußball und über Kaltschnäuzig haben wir uns da kennengelernt und ja, macht wie gesagt riesengroßen Spaß und haben schon auch spannende Interviewgäste gehabt. Also ja, würde mich natürlich freuen, wenn da auch der eine oder andere dann reinhört bei uns.
Absolute Hörempfehlung, Après-Ski, der Podcast von Lukas Sara und Tobias Ruf zum Wintersport. Wenn euch kaltschnäuzig dann auch nicht genug ist, beziehungsweise wenn ihr mehrere Podcasts zum Wintersport hören wollt. Ich wollte darüber sprechen, ich habe anfangs darüber gesprochen, du hast es zu deinem Beruf gemacht, dich für Sport zu interessieren. Da sind wir uns relativ ähnlich. Auch ich habe irgendwann dies zum Beruf gewählt, mich für Sport zu interessieren. Wie ist dazu gekommen? Ist das so eine rein natürliche Geschichte bei dir gewesen oder bist du Quereinsteiger oder wie ist das gekommen?
Ja, witzige Geschichte. Ich habe tatsächlich nach der Schule, in der Schule mir immer leicht getan mit Mathematik und dann habe ich mir gedacht, ich studiere Mathematik nach der Schule und das habe ich dann auch ja sogar bis zum Master geschafft. Zuerst Finanzmathematik auf der TU, also ein technisches Studium, dann ein bisschen mehr in die Wirtschaft gegangen, dann auch wirklich so ein bisschen in Portfolio-Management reingeschnuppert, also wirklich wie legt man am besten das Geld am Kapitalmarkt an und dann irgendwie bin ich immer mehr draufgekommen, ja, wenn man in diesem Business arbeitet, was macht man denn da schaut man, dass die Leute, die Geld fürs Anlegen haben, noch mehr Geld bekommen und irgendwie war das jetzt nicht so lebenserfüllend und dann habe ich nochmal kurz eine Pause gemacht, einen Stopp gemacht, habe mir gesagt, okay, du hast das Masterstudium jetzt abgeschlossen, was willst du jetzt wirklich machen? Was ist denn so wirklich ein Beruf, der dir rund um die Uhr Spaß machen wird? Und dann kam eben wieder dieser Kindheitstraum zurück, den ich einmal früher gehabt habe. Ja, Sportreporter war schon immer irgendwie so ein bisschen ein Traum. Und dann habe ich mir mal gedacht, okay, probier's doch einfach mal, dich irgendwo zu bewerben. Schau mal, was da überhaupt für Stellen gibt. Ist ja wirklich nicht so leicht. Da gibt's ja nicht so viele Stellen jetzt. Auf jeden Fall nicht so viele wie in der Finanzbranche, ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, bin da reingekommen, habe ein Praktikum gemacht bei Spox. in München oder in der Umgebung von München. Und bin dort als Quereinsteiger eingestiegen, habe davor nie sonderlich viel geschrieben, aber ich war einfach ein Riesensportfan, bin es noch immer. Und das ist tatsächlich, habe ich es jetzt schon mehrere Jahre geschafft, in diesem Business Fuß zu fassen. Und es macht mir nach wie vor Spaß und es ist irgendwie, ja, auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen. Und irgendwie, wenn's doch irgendwann mal nicht mehr so, irgendwie nicht mehr klappen sollte, dann habe ich immer noch irgendwie ja die Möglichkeit, bei einer Versicherung vielleicht unterzukommen oder so. Aber bis jetzt, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, auch wenn meine Eltern und meine Großeltern gerne mal immer wieder bei Familienessen fragen, ja, und dieses Mathematik, das hast du jetzt ganz aufgehört, und dann sage ich jedes Mal voller Freude eigentlich, ja, das habe ich wirklich aufgehört, weil Sport ist, macht einfach viel mehr Spaß, ja.
Ja, also den Schritt zur Seite hast du auch nicht bereut bislang?
Nein, auf keinen Fall, bis jetzt nicht.
Was fasziniert dich an Sport allgemein, bevor wir jetzt dann zum Tennis gleich kommen?
Ja, diese Emotionen, die dieser Sport auslösen kann. Ich liebe es auch, wenn man wildfremde Personen trifft und dann mal kurz auch nachfragt, woher die kommen, und dann versuche ich schon, so ticke ich halt irgendwie, was ist denn so sportmäßig das Erste, was mir einfällt zu diesem Ort oder so, und so entstehen auch mal recht schnell Gespräche, die auch sehr emotionsgeladen sind, diese Emotionen, die da entstehen können, positive wie negative, das ist einfach das Faszinierende dran, eben auch dieses Spiel des Lebens, das wir gleich besprechen werden. Hab mir nochmal die Highlights angeschaut, das ist auch nochmal Gänsehaut, die gibt es einfach wirklich zuhauf Gänsehautmomente im Sport, und sollte auch irgendwie motivieren, dass man selber vielleicht auch ein bisschen mehr Sport macht. Das ist einfach das, was mich wirklich sehr fasziniert an diesem Ganzen und über alle Sportarten hinweg eigentlich, muss ich sagen.
Ja, also Persberger soll gesagt haben mal oder hat gesagt, die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Das ist, glaube ich, die größte Faszination, die ich daran habe. Natürlich gibt es bei manchen Geschichten den Ausgang, der vorher bestimmt ist, aber insgesamt gibt dieser Sport oder insgesamt gibt Sport an sich so viele Geschichten und so viele Dramen etc., dass man, ja, dass es einem nie langweilig wird, oder?
Ja, stimmt. Bis auf die deutsche Bundesliga ist wirklich der Ausgang immer ungewiss, ja.
Ja, wir nehmen zu Corona-Zeiten auf. Ist der Spaß, beziehungsweise ist dieses Ding, dass die Emotionen etc. dabei sind, ist der für dich so ein bisschen verloren gegangen, wenn du leere Stadien siehst oder wenn du Sportereignisse vor leerem Publikum siehst?
Natürlich ist die Emotion weniger. Sie ist nicht so stark ausgeprägt wahrscheinlich. Wobei, wenn ich mir dann da überlege, dieser Dresden-Fußballer, ich kenne mich jetzt in der zweiten Liga auch nicht so gut aus, wenn der da wirklich auch in Tränen ausbricht, das ist halt natürlich eine sehr negative Emotion, aber die sind nach wie vor da. Das dürfen wir nicht vergessen, dass da nach wie vor Menschen dahinter stehen. Es ist natürlich irgendwie, ja, diese ganze Entertainment-Faktor irgendwie doch weg, weil die Stadien so leer sind und es einfach ruhig ist, aber ja, ich finde trotzdem, dass das inspirierende Leistungen sind zum Teil. Hoffentlich hebt sich dann die Qualität auch wieder ein bisschen, wenn dann Zuschauer vor Ort sind, dass dann, ich glaube, dass dann das nochmal ein paar extra Prozent rauskitzeln kann aus den ganzen Protagonisten. Und das macht es dann nochmal aus. Und da kommen dann nochmal diese besonderen Leistungen generell jetzt gesprochen im Sport wirklich zustande.
Hast du erst Jürgen Melzer als österreichischen Tennishelden erlebt oder hast du auch noch Thomas Muster / Barbara Schett als Spieler, Spielerin erlebt, sodass du sagen kannst, ja, ich bin eigentlich schon früher zum Tennis gekommen als mit Jürgen Melzer?
Ich habe mit Thomas Muster tatsächlich keinen aktiven Bezug. Also der hat zu früh seine Karriere ja nicht auf Eis gelegt, muss man ja eigentlich sagen. Es war ja dann irgendwie so, dass er irgendwann aufgehört hat und niemandem gesagt hat, was jetzt los ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es irgendwie so, dass es mit Barbara Schett sogar begonnen hat. Das waren irgendwie so die ersten großen Matches, was ich mich auch erinnern kann, dass das irgendwie meine Eltern und vor allem auch meine Mutter eben diese Matches geschaut hat und dann eben so Davis Cup Partien mit Stefan Kubek. Und mit Jürgen Melzer dann schön langsam, der ist dann auch emporgekommen. Aber ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich damals eine PlayStation zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Da war ein Tennisspiel dabei. Und ich bilde mir bis heute ein, ich habe es jetzt nochmal versucht zu recherchieren, nämlich für unsere Aufnahme, dass da Barbara Schett in diesem Spiel vorgekommen ist. Und weil sie Österreicherin war, habe ich natürlich immer mit ihr gespielt. Aber vielleicht, ich habe es jetzt auch nicht gefunden, irgendein Tennisspiel, wo sie vorkommen könnte. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es war auf der PlayStation 1 und ich bilde mir ein, dass ich da regelmäßig mit Barbara Schett gespielt habe. Und so irgendwie natürlich dann auch, wenn sie dann mal auch in echt gespielt hat, habe ich mir natürlich dann auch ihre Matches irgendwie angeschaut und sie angefeuert, was man halt eben so gesehen hat im Fernsehen, wenn es mal übertragen wurde. Und ja, so hat das irgendwie begonnen bei mir.
Also diese Schlacht, die Österreich-Deutschland-Schlacht aus Graz, die hast du auch nicht mitbekommen?
Ja, auch immer nur aus Erzählungen, also nicht aus erster Hand, ja, aber mit der Zeit natürlich mehr eingelesen, auch teilweise was gesehen, aber ja, aktiv leider nicht.
Ja, weil es Deutschland und Österreich haben immer legendäre Davis-Cup-Duelle gegeneinander gehabt und 1994 in Graz, das ist also sehr legendär gewesen, Marc-Kevin Göllner damals und Michael Stich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich glaube es war Horst Goff und Thomas Muster und Deutschland hatte damals mit 3-2 gewonnen in Graz in einer sehr, sehr, ja, durchaus fanatischen Stimmung dort in Graz und das ist etwas, was sehr hängen geblieben ist. Jürgen Melzer hat zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt, aber Jürgen Melzer ist der Protagonist des Spiels des Lebens von Lukas Zara, heute meinem Gast. Und über Jürgen Melzer, seine Karriere und dieses eine Match gegen Novak Djokovic und seine Erfolge danach, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Lukas Zara ist heute mein Gast und er spricht über Jürgen Melzer. Und ich habe es im ersten Teil komplett gespart, über Jürgen Melzer zu sprechen. Jürgen Melzer ist mehrfacher Grand Slam-Sieger, aber nur im Doppel. Er hat auch im Einzel die Top 10 erreicht und trotzdem kann man heute auf seine Karriere ja schon zurückblicken, auch wenn er zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch ein aktiver Profi ist. Jürgen Melzer, hatte er Zeit seiner Karriere darunter zu leiden, dass er der Nachfolger von Thomas Muster war?
Sowas hat er in den letzten Jahren immer wieder auch mal so andeuten lassen in Interviews. Ja. Er hat ja auch schon, wie wirklich sein Höhepunkt war, eben da 2010, 2011, dann auch sein Career High erreicht hat mit einer Top-10-Platzierung. Da hat er es auch irgendwie gemeint, dass die Medien das auch nicht so wertgeschätzt haben, was er erreicht hat. Ich finde ja auch, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, was man wirklich gesehen hat, auch im Fernsehen, nämlich der ORF, der Rundfunk bei uns hat primär Davis-Cup-Partien gezeigt. Und im Davis-Cup, gerade dort, ist es eben passiert, mehrmals dem Jürgen Melzer, dass er zum Beispiel einen 2-0-Satz-Vorsprung noch hergegeben hat. Zum Beispiel einmal gegen Kohlschreiber müsste es, glaube ich, gewesen sein, eben gegen Deutschland in so einem emotionalen Ländervergleichskampf eine 2-0-Satzführung noch hergegeben und da hat er sich, das hat er immer wieder auch erwähnt, viel anhören müssen. Eben genau dieses Match gegen Kohlschreiber im Davis Cup, 2-0 vorne gewesen, das Match noch verloren. Und da eben diese Kritik und dieser Umgang mit den Medien, da hat er, glaube ich, viele Jahre lang daran geknabbert und ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch irgendwie dann die Stimmung so war, ja, selbst wenn der Melzer irgendwelche Turniere gewonnen hat, ja, aber warum gewinnt er nicht die French Open? Das hat er, der Muster auch geschafft, dass man da irgendwie die Erwartung komplett utopisch ansetzt. Und wie gesagt, das hat er selber auch öfter mal erwähnt, dass das irgendwie nervig und ärgerlich war.
2009 war das damals in Garmisch-Partenkirchen beim Davis Cup. Deutschland lag 1-0 zurück und Melzer hätte das 2-0 machen können und dann wäre Österreich wohl durchgekommen durch diese Runde und Deutschland hat dann noch 3-2 gewonnen. Ich habe es damals live gesehen vor Ort, dieses Match, und habe damals nur gedacht, wow, Philipp Kohlschreiber, der Teufelskerl. Philipp Kohlschreiber hat dieses Match gegen Jürgen Melzer gedreht. Es war so ein Vorwurf über ihn dann ja auch immer, er kann die großen Matches nicht gewinnen, er gewinnt nur kleine Turniere, er ist einfach kein Nachfolger für Thomas Muster. Und das ist ja auch so das Problem, was man in Deutschland dann ja auch hatte, nach Boris Becker, nach Michael Stich, nach Steffi Graf. Die Nachfolger konnten es einem nicht recht machen, obwohl Tommy Haas mal auf Platz 3 in der Weltrangliste war, obwohl Nikola Kiefer mal auf Platz 3 in der Weltrangliste war, Haas sogar 2 in der Weltrangliste. Schüttler hat das Finale bei den Australian Open erreicht. Nie einer hat in irgendeiner Weise gerecht werden können, was Boris Becker und Michael Stich vorher aufgebaut haben. Und so war es dann, glaube ich, auch dann in Österreich, oder?
Ja, das klingt sehr ähnlich. Ja. Jetzt, wo du sagst, na sicher wird das in Deutschland auch so gewesen sein. Eben. Und das war dann halt auch immer so, dass man jetzt nicht regelmäßig Tennis im Fernsehen sehen konnte. Aber wenn Meltzer mal zum Beispiel bei einem Turnier weitergekommen ist, dann hat sich der ORF irgendwie um Rechte bemüht. Also so ist es zumindest in meiner Erinnerung. Ich hoffe, es ist auch wirklich so. Aber dann hat sich auch irgendwie der ORF um die Rechte bemüht. Okay, jetzt ist er irgendwie dritte Runde US Open und dann kaufen wir uns einmal die Rechte für dieses Match vom Meltzer und dann führt er dort zum Beispiel auch, spielt er gegen Andy Murray. Ja, das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Da ist es ihm nämlich auch passiert, 2-0 vorne gewesen und dann noch das Match verloren. Und dann sieht man halt wieder nur diese bittere Niederlage im Fernsehen. Und dann vielleicht hat das auch dazu beigetragen. Ja, wenn du dann immer nur die späteren Runden im Fernsehen sehen kannst und dann siehst Meltzer halt eben doch, ist die Wahrscheinlichkeit doch größer, dass es verliert. Aber die deutlichen Siege in den ersten Runden, die hat eben vielleicht nur das PTV gezeigt oder nur der Spartensender und dann hat man es nicht so mitbekommen. Vielleicht hat das auch ein bisschen zu dem Image dazu beigetragen, ja. Ist jetzt eine reine Vermutung von mir, aber ich glaube schon, dass man das auch so sagen kann.
Wurde er in Wien beim Turnier in der Stadthalle, wurde er da gefeiert als der Held der Massen oder war das dann auch eher etwas unterkühlt? Weil 2009, ein Dreivierteljahr vor seinem Husarenritt bei den French Open, hat er das Turnier in Wien gewonnen und diese Wiener Stadthalle, ich habe sie erlebt, als Dominik Thiem dort gespielt hat, die kann ja schon das Dach anheben lassen. Also diese Stimmung dort ist ja schon atemberaubend. War auch Jürgen Meltzer einer der Iren in Wien?
Jetzt, das ist ein gutes Stichwort. Ich war natürlich jedes Jahr dort, habe auch irgendwie den Djokovic noch gesehen, wie er am Platz noch seine Kontrahenten, was der da lustig gemacht hat über die Kontrahenten. Das hat er ja früher mal gerne gemacht, auch lange deutschsprachige Interviews gegeben. Und eben Jürgen Meltzer war so die österreichische Nummer 1 und hat ihm auch lange nicht geklappt. Und dann, das war wirklich, jetzt habe ich ja den Vergleich zu einem Dominik-Team-Match. Da ist die Halle doch nochmal deutlich voller und irgendwie doch nochmal emotionsgeladener. Aber wie er damals Cilic im Finale in Wien geschlagen hat, das war auch sensationell. Das war auch wirklich für ihn auch ein riesengroßer Erfolg und eine Genugtuung, dass es auch einmal daheim geklappt hat mit guten Leistungen. Ein Jahr später, das war ja dann fast schon schräg, da hat er nur vier Sätze nur gewinnen müssen bis ins Finale, da hat er irgendwie profitiert von einem Freilos und von einer Aufgabe und dann dieses österreichische Finale gegen Andreas Heidemaurer, das war auch nochmal ein richtiges Highlight, da rein österreichisches Finale und da hat das den Titel verteidigt, also das war sicher, 2010 war das dann, das war sicher sein absolutes Highlight, der Höhepunkt seiner Karriere eigentlich. Ja.
Wir können auch sagen, 2009 und 2010 waren so seine besten Jahre, was das Einzel anging. Er hat danach ja noch mit Philipp Hetschner unter anderem mehrere Grand-Slam-Titel geholt, hat sich dann eher aufs Doppel verlegt und hat nur noch selten Einzel gespielt, aber 2009, 2010 können wir sagen, das war die Primetime von Jürgen Meltzer, oder?
Ja, und eben, es ist ja auch noch 2011 ein bisschen reingegangen, aber ich weiß, dass er eben bis 2010, bis zu diesen French Open hat er es ja, das war immer seine Hürde, diese dritte Runde beim Grand Slam hat er nie gewonnen, da hat er, glaube ich, über 10 Mal dritte Runde erreicht und immer dort gescheitert, dann ging es halt gegen einen Gesetzten und dann irgendwie hat es nie klappen sollen und danach eben French Open und danach ist er noch 3 Mal ins Achtelfinale von einem Grand Slam kommen und da das war wirklich so die Spitze was seine Einzelleistungen und sein Ranking auch betrifft.
11 Mal war er vorher in der dritten Runde in einem Grand Slam Turnier gescheitert und das hast du gerade gesagt, immer dann, wenn es dann gegen den Gesetzten ging, da war dann auch die Reise vorbei für Jürgen Meltzer und er galt dann ja, als einer, der unglaublich schönes Tennis spielen kann, weil als Linkshänder habe ich das Gefühl, dass es immer etwas ästhetischer aussieht als bei Rechtshändern. Zweitens hatte er einen sehr offensiven Stil, also man konnte sich das gut angucken, aber ja, es war so, Also in den USA nennen sie solche Spieler Zero-Calorie-Spieler. Das sind Leute, die gut für die Galerie sind, aber ja, sie packen es nicht so richtig weiter.
Mhm. Ja, das. Ich finde, Jürgen Melzer ist wirklich so auch ein sehr analytischer Mensch. Er hat mal eine Zeit gehabt, wo er auch im ORF Co-Kommentator den Co-Kommentator abgegeben hat, und das war wirklich auch nochmal ein ganz neues Seherlebnis irgendwie, weil er sehr hat mich irgendwie so ein bisschen an, weiß nicht, ob du das kennst, Tony Romo, wenn er co-kommentiert.
Ja, ja.
Auch irgendwie so fast schon irgendwie was Hellseherisches und irgendwie sehr, sehr detailliert, was man sich so denkt in der Situation. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch jetzt so rückwirkend auch nochmal, wenn man irgendwie so Interviews sieht, er hat eigentlich extrem viele Details preisgegeben. Also er macht sich sehr viele Gedanken über, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Da ist er wirklich, glaube ich, ein sehr akribischer Nachdenker, klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube, da macht er sich wirklich sehr viele Gedanken über sein Spiel. Und er hat dann eben gewusst, dass er immer sehr, auch zum Teil vielleicht sogar schnell zu offensiv gespielt hat. Und er hat, das war auch irgendwie so der ausschlaggebende Grund für den Erfolg irgendwie bei den French Open, dass er da mal in längere Rallyes geht, vielleicht nicht sofort offensiv spielt, weil er war einer irgendwie, der ja aus dem Nichts auch, aus dem Stand Mitte Court irgendwelche Winner schlagen kann. Das hat er auch gegen den Djokovic dann immer wieder gezeigt. Es war halt eben zu wenig konstant. Und das hat er irgendwie auch dann noch in dieser Zeit eben gut gelernt und gut umgesetzt. Und da hat es einfach geklappt. Und eben, wie du gesagt hast, wenn er einen guten Tag hat und wenn er sich wirklich, wenn er sich spürt, sagt man bei uns, wenn er sich selber richtig gut fühlt, dann kann auch ein Djokovic nach 0-2 noch schlagen.
Der Start ins Jahr 2010 war für Jürgen Melzer gar nicht mal so gut. Er war unter den Top 30, er war schon gesetzt bei Grand Slams, aber die erste Runde bei den Australian Open gegen Florent Serra verloren. Dann aber Zagreb, Halbfinale dort gegen Marin Cilic in zwei Sätzen verloren, Viertelfinale in Rotterdam, Halbfinale in Dubai, Indian Wells hat das Achtelfinale erreicht, hat dort gegen Andy Roddick verloren. Miami zweite Runde war jetzt nicht so dolle, aber dann die Sandplatzsaison war sehr gut für ihn. Achtelfinale in Barcelona hat er gegen Fernando Verdasco verloren, zu dem Zeitpunkt keine Schande. Dann hat er in Madrid das Viertelfinale erreicht, gegen Nicolas Almagro verloren, und dann kamen die French Open. Und ist das bei dir so ein bisschen wie bei mir, dass du, wenn du bei der Auslosung bist, dass du wirklich dann sofort guckst, gegen wen spielen meine Favoriten? Ich meine, heute gucke ich sowieso das komplette Draw raus, auch natürlich aus beruflichen Gründen, aber damals war es immer so, ich habe gleich sofort geguckt, also ich bin mit Boris Becker aufgewachsen, wo in dieser Auslosung ist er, wie weit kann er kommen, wie sieht es dann aus bei ihm? War das bei dir dann auch so, oder war dieses Fantum zu Jürgen Melzer, war das damals noch gar nicht so ausgeprägt vor diesem Match gegen Novak Djokovic?
Das ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen. Was ich weiß, ist, dass ich mir danach, das war zu einer Zeit, wo ich dann selber auf Tenniscamps gefahren bin. Da sind wir immer in der Osterwoche, in der Karwoche nach Kroatien gefahren und haben da für unsere Clubmeisterschaften da Trainingswoche eingelegt. Und da habe ich mir dann sein Adidas T-Shirt, sein Adidas Leiberl gekauft. Also da war ich wirklich schon großer Fan, kann man sagen, ja. Und natürlich, also da habe ich mir sicher auch die Auslosung ganz genau angeschaut. Ja, wie weit kann es gehen? Und bis zum ersten großen Namen, das wird dann schon wieder schwer. Na sicher, das ist ja das, was man machen muss zwischen Auslosung und wirklich, wenn es dann losgeht, ist ja noch viel Zeit für einen Fan auch. Und da macht man sich natürlich alle Gedanken und spielt das Turnier schon im Kopf durch. Das war sicher auch bei mir der Fall, ja.
Mit die beliebtesten Podcasts von Chip and Charge sind unsere Vorschau-Podcasts, in denen wir uns komplett lang machen und dann sagen, hier, der und die gewinnt. Und am Ende haben wir trotzdem nicht recht, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Die erste Runde war für Jürgen Melzer eine relativ einfache. Gegen den Israeli Dudi Seler, kein Sandplatzspezialist, hat er in drei Sätzen gewonnen. Dann in der zweiten Runde gegen Lokalmatador Nicolas Mahut, sicherlich auf einem der größeren Plätze, hat er in vier Sätzen gewonnen. Auch als er den zweiten Satz verloren hat, hat er den kritischen dritten Satz gewonnen und stand somit zum 12. Mal in einer dritten Runde. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, wo wir eben waren. Melzer und die gesetzten Spieler. Und er traf auf einen absoluten Spezialisten, was das Thema anging. Das war David Ferrer. David Ferrer wurde von uns bei Chip and Charge immer so ein bisschen als der Torwächter bezeichnet. Er war immer zu gut für die Spieler ab dem 5. Platz, hat die regelmäßig weggemacht. Die ersten 4, Murray, Djokovic, Federer und Nadal, hat er nie besiegen können, beziehungsweise nur ganz selten besiegen können. Und David Ferrer auf Sand ist einfach ein schweres Los. Und Jürgen Melzer hat ihn souverän weggearbeitet mit 6-4, 6-0, 7-6. Hast du daran noch Erinnerungen?
An dieses Match nicht. Ich habe mir jetzt noch aber angeschaut, ein bisschen die Berichterstattung da, um das ganze Turnier. Und Melzer war froh, dass er gesetzt war unter den ersten 24, weil das heißt, er entgeht dann einem Top-8-Spieler in der dritten Runde. Und dann hat er in der dritten Runde den Ferrer. Und dann hat er sich wieder geärgert, dass er endlich einmal so ein gutes Ranking hat, dass er jetzt keinen unbedingt einen großen Brocken hat. Und dann gibt es da den, ich weiß nicht, zweitbesten Sandplatzspieler vielleicht sogar überhaupt. Und da hat er sich schon geärgert. Das weiß ich noch, also das habe ich jetzt noch nachgelesen. Und dann war es anscheinend überhaupt kein Problem. Ich habe leider zu dem Match auch keine Erinnerungen mehr. Wahrscheinlich, weil es auch so souverän und so locker dann gegangen ist. Ja.
6-4, 6-0, 7-6 für Jürgen Melzer. Und damit stand er im Achtelfinale. Und er traf, ganz überraschend, auf Taimuras Gabashvili aus Russland. Taimuras Gabashvili hatte Jürgen Melzer ja einen relativ großen Gefallen getan, nämlich er hat Andy Roddick in der dritten Runde rausgenommen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Andy Roddick damals noch an 6 gesetzt, 2010 war noch immer eine Zeit, wo Roddick immer noch für gute Ergebnisse imstande war, nicht so gut auf Sand, aber trotzdem immer ein gefährlicher Gegner. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jürgen Melzer nicht unglücklich darüber war, dass er dann auf den Qualifikanten Taimuras Gabashvili traf, den er dann in vier Sätzen besiegt hat mit 7-6, 4-6, 6-1 und 6-4. Das ist ja dann immer auch so ein bisschen bei den Spielern und Spielerinnen, wenn sie weit kommen und wenn sie überraschend weit kommen, so eine Lücke, durch die sie dann so durchgehen, die sich ihnen auftut, das müssen sie dann machen. Und das war, glaube ich, dieses Duell, das muss der Melzer jetzt gewinnen.
Genau, da hat sich der Draw geöffnet.
Ja.
Und das Match, das habe ich gesehen. Und ich bis heute, wenn ich den Namen Taimuras Gabashvili lese, denke ich genau nur an dieses Match, weil ich habe ihn davor und danach, glaube ich, nie wieder gesehen. Ich habe nie wieder ein Match von Gabashvili gesehen. Und kann mich erinnern, dass er eben Ferrer geschlagen hat und jeder, ja, Gabashvili, den wird er ja jetzt putzen. Und dann ist eben dieser Kerl, der ist ja absoluter Shotmaker, ist er ziemlich auf alles draufgegangen und dann hat er schon kämpfen müssen. Eben 4 Sätze waren es dann, aber ich weiß auch, dass die Bilanz gegen Roddick von Melzer extrem furchtbar war und deswegen auf jeden Fall immer für Gabashvili entscheiden. Ja. Und das war sicher, ja, das war natürlich, dann braucht es halt auch so einen Zufall irgendwie, dass dann mal so ein Halbfinale rausschauen kann. Ja.
Aber das sind diese Trap-Matches, wo hinterher dann die Berichterstattung so läuft, er hat es wieder nicht gebracht. Wie viele Chancen will er denn noch haben? Wie groß diese Chance war, ins Viertelfinale gegen Novak Djokovic anzukommen oder zu kommen? Das sind diese Trap-Matches, die es gibt.
Aber die Erleichterung war auch schon so groß, das ist ja auch immer gefährlich, nicht? Wenn du dann mal dieses Achtelfinale erreichst, dass dann nach einem großen Erfolg irgendwie, ja, dass es nicht so klappt, weil da irgendwie der Druck vielleicht ein bisschen abfällt oder so. War ein kniffliges Match, eben auch, weil der so unberechenbar irgendwie gespielt hat, aber ja, 4 Sätze und dann kam das große Highlight.
Das große Highlight gegen Novak Djokovic. Am 2.6.2010 gab es das Match zwischen Jürgen Melzer und Novak Djokovic auf dem Cours Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten Platz dieser Anlage bei den French Open. Und das hat Jürgen Melzer gewonnen. Und wie er es gewonnen hat und wie die Reaktionen danach waren und wie es am Ende dann mit seiner Karriere weitergelaufen ist, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich habe es in der Anmoderation gesagt. 228-1. So war die Bilanz von Novak Djokovic. Oder ist die Bilanz von Novak Djokovic, wenn er die ersten beiden Sätze gewonnen hat. War damals, du hast es vorhin gesagt, der ORF ist dann immer gerne mal in der dritten Runde raufgesprungen auf den Zug. War damals das ORF oder der ORF dabei oder war das nur Eurosport, die damals das übertragen haben?
Das Djokovic-Match ist auf ORF übertragen worden und ja, die Corona-Krise hat jetzt nochmal ausgespuckt. Also es war jetzt vor ein paar Wochen ist es wieder mal gelaufen im ORF, ja, und naja, da habe ich mir auch nochmal ein paar Games oder ein paar mehr Games, vielleicht sogar ein paar Sätze dann angeschaut, ja.
Ja. Jürgen Melzer gegen Novak Djokovic, die Rollen waren vorher komplett klar verteilt. Novak Djokovic war schon die Nummer 3 der Weltrangliste. Er hat zu dem Zeitpunkt auch schon Grand Slams gewonnen gehabt. Er war einer der ganz Großen. Er war halt hinter Rafael Nadal und Roger Federer zu dem Zeitpunkt nur die Nummer 3 der Weltrangliste. Aber jeder wusste, Novak Djokovic ist ein Weltklasse-Spieler. Und ich glaube auch, dass sehr viele Beobachter gesagt haben, jo, wir freuen uns auf das Duell Nadal gegen Djokovic im Halbfinale.
Ja, ja, das glaube ich auch, ja. Aber da hatte Jürgen Melzer was dagegen, ja.
Wer kommentiert in Österreich für ein ORF die Matches, solche großen Matches?
Ja, das war Bernhard Stöhr und also schon einer der regelmäßigen Kommentatoren, Moderatoren und Alex Antonic als Co-Kommentator und der ja wirklich schon seit 20 Jahren, ich habe jetzt sogar ein Match gesehen von 1999, glaube ich, von dem French Open, wo er auch schon Co-Kommentator war. Also das macht er auch wirklich gut, muss ich sagen. Gut, ich muss ja jetzt auch ein bisschen aufpassen. Zum Teil ist er mein Chef, weil ich bei Tennisnet hin und wieder Geschichten schreibe, aber das macht er wirklich gut. Also Co-Kommentieren, vor allem immer auch so ein bisschen das Fan-Sein dazugeben. Also der hat ja dann schon auch wirklich aber schon den Melzer angefeuert und irgendwie dann bist auch noch viel mehr drin. Also das macht er richtig gut als Zuschauer und für die Fans ist das wirklich eine ideale Person, glaube ich.
Alex Antonic, lange Zeit mit Markus Zöcke zusammen bei Eurosport, ja. Ein eingespieltes Kommentatoren-Duo beim Tennis gewesen. Also ist Bernhard Stöhr euer Matthias Stach?
Nein, das würde ich nicht so sagen. Da gibt's andere, Oliver Bolzer zum Beispiel, Dieter Derdak, die sind eigentlich regelmäßiger Tennis-Kommentatoren. Weiß nicht, war glaube ich ein Zufall, dass Bernhard Stöhr damals dieses Match kommentiert hat.
Ah, sehr gut. Jürgen Melzer gegen Novak Djokovic. Zwei Sätze lang ging es genau so, wie alle gedacht haben. Novak Djokovic hatte durchaus ein oder zwei kleinere Probleme. Aber die ersten beiden Sätze gegen Jürgen Melzer hat er souverän weggearbeitet. Ich habe mir das Spiel nochmal in einer längeren Zusammenfassung angeguckt. Und in den ersten zwei Sätzen ließ eigentlich nichts darauf schließen, dass Jürgen Melzer in irgendeiner Weise eine Chance haben könnte. Ging es dir anders damals beim Gucken dieses Spiels? Es war ja wirklich Primetime dann für österreichische Jugendliche, die sich das Spiel dann anschauen wollten, weil es war nachmittags, es waren keine Zeitrestriktionen dabei, keine Zeitverschiebung oder so. War das dann so, dass das nach anderthalb Sätzen so gedacht worden ist, ja gut, ja bis hierhin war es ganz schön, aber der Djokovic ist dann auch nochmal a different kind of beast?
Ich muss jetzt sagen, live war ich sicher nicht vom allerersten Ballwechsel dabei. Das muss gewesen sein zwischen schriftlicher und mündlicher Matura bei mir. Ja? Also das war so die Zeit, die Vorbereitungsphase auf die mündliche Abschlussprüfung bei uns. Ja? Und ich weiß, dass ich damals mit meiner Freundin auf dem Weg nach Hause war. Wir haben da am Stadtrand von Wien gewohnt. Und also nicht nur ich mit der Freundin, sondern ich mit meiner Familie dort. Und dass wir da uns einmal was zum Essen gemacht haben und dass das so langsam sich aufgebaut hat. Und dann habe ich aber schon irgendwann gesagt, so jetzt will ich aber dann, ob sie recht ist, dass ich da einen Fernseher aufdrehe, weil da der Melzer gegen Djokovic spielt. Und sie war jetzt kein Riesentennis-Fan, aber hat da schon auch gewusst, dass wer der Melzer ist und aber auch wer der Djokovic ist, auch damals schon. Also durchaus halbwegs informiert auch. Es war dann aber so, dass sie dann irgendwann mal schnell mal eingeschlafen ist auch und dann ich mit der Zeit, ja, je später das geworden ist, immer näher zum Fernseher gerückt bin und ich weiß noch, dass ich ganz am Schluss wirklich am Boden gesessen bin, ganz knapp, also das, was man wirklich jedem Kind sagt, nicht so nah am Bildschirm und am Fernseher sitzen, genau so bin ich dann dort gesessen. Aber so, jetzt zurück zu deiner ursprünglichen Frage, dass das ja wirklich die ersten zwei Sätze, also das weiß ich noch, dass er da ja wirklich wenige Chancen gehabt hat. Djokovic hat eine gute Länge gehabt da in den Schlägen und irgendwie Melzer hat ja auch immer wieder diesen wirklich genialen und furchtbaren Rückhand-Stoppball gespielt. Und das ist in den ersten zwei Sätzen auch voll in die Hose gegangen und auch im dritten Satz, ja, da ist er ja auch schon 2-0 hinten gelegen, also zwei Sätze und Break hinten. Ja, und dann hat sich der Melzer gedacht, er gewinnt einfach mal jetzt 6 Games in Folge und ja, dann ist das Spiel gekippt.
Wir müssen das nochmal sagen. Novak Djokovic hatte zu dem Zeitpunkt erst einen Grand Slam gewonnen. Er war einer der besten Spieler der Welt. Das ist jetzt, da sagen wir jetzt nicht, dass Jürgen Melzer gegen einen aufkommenden Nachwuchsspieler gespielt hat. Novak Djokovic war zu dem Zeitpunkt schon ein gefürchteter Tennisspieler und deswegen ist es eine Riesensensation. Novak Djokovic wurde von uns immer bei Chip and Charge als Metronom genannt. Ein Spieler, der jeden Rhythmus mitgehen kann, der die Bälle immer wieder zurückbringt und der eine herausragende Defensive hat. Was er damals noch nicht hatte, war diese Offensive. Novak Djokovic hat hinterher gesagt, dass dieses Match für ihn so ein Wendepunkt war, dass er von dem Zeitpunkt an etwas offensiver werden musste. Aber Djokovic hat zwei Sätze lang gegen Melzer, ja zwei ein Sechstel Sätze hat er nichts anbrennen lassen gegen Melzer, weil Melzer durch diese Defensive einfach nicht durchkam, egal was er gemacht hat. Und Melzer, ich habe schon erwähnt, er hat ein sehr attraktives Spiel ja auch, ein offensives Spiel, der geht häufiger mal ans Netz. Aber du hast die Stops erwähnt, es gab überhaupt kein Durchkommen für ihn, weil das Metronom auf der anderen Seite immer den Takt weitergegeben hat.
Mhm, ja, und vielleicht war es um einen Tick, dass Melzer nicht mehr komplett offensiv war. Vielleicht hat er sich am Anfang gedacht, hey, ich muss schauen, der ist grundsätzlich schon besser als ich. Ich muss da schauen, dass ich mit offensivem Spiel dieses Match gewinne. Ich muss wirklich schauen, dass ich Winner schlage. Und vielleicht hat er da ein paar Prozent rausgenommen. Und Djokovic hat sich wahrscheinlich auch 2-0 Sätze vorn, 2-0 Games vorn. Vielleicht hat er sich dann gedacht, ja bitte, also super, Nadal, ich freue mich drauf, ja, in zwei Tagen schauen wir, dass wir Kräfte sparen noch. Und Chuck, Melzer schafft das Rebreak und irgendwie da, wenn ich jetzt die Highlights auch nochmal gesehen habe, der Melzer hat bis jetzt nichts gewonnen gehabt. Es steht 1-2 oder 2-2 im dritten Satz und trotzdem schimpft der Djokovic mit seiner Box, also das kennt man ja irgendwie, oder mit sich selbst oder mit, weiß nicht, mit dem Wind oder irgendwas. Und Melzer ist einfach da, schaut in seine Box, in der Box klatschen alle, nicken alle. Auch wenn der Melzer einen Fehler macht, da nicken alle, da klatschen alle, da passt schon weiter. Und das, obwohl Djokovic meilenweit voraus war, war irgendwie Melzer vom Kopf her, was auch jetzt vielleicht ein bisschen überraschend war, aber in der Zeit war er mental einfach am stärksten auch in seiner Karriere. Und da war er einfach, das war es dann, der kurze Schwächephase von Djokovic und der dritte Satz war weg und dann, dann war es auf einmal komplett ausgeglichen eigentlich.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen beim Nachschauen dieses Spiels dann noch, dass Melzer, als er das Break zum 1-2 gemacht hat, dass er zu seiner Box hinaufgeschaut hat, Joachim Nyström, die alte schwedische Legende, war sein Coach zu dem Zeitpunkt, hat ihm dann gut zugeredet und er hat die Faust gezeigt und er hat dann gezeigt, ich bin noch da, ich lasse den Djokovic das jetzt nicht von oben runter spielen und so ein bisschen jetzt noch Show machen, ich bin noch in diesem Match drin. Und ich finde, das ist eine bemerkenswerte Einstellung bei einem 2-0 Satzrückstand gegen Novak Djokovic und bei 0-2, dass er dann wirklich immer noch sich die Faust gegeben hat, dass er positive Ausstrahlung gehabt hat. Und auf der anderen Seite, du hast es gesagt, dieser doch schon ein bisschen zeternde Novak Djokovic, der nicht zufrieden war, der vielleicht dann auch sich gedacht hat, Mensch, ich muss hier früher vom Platz, ich muss dem Nadal möglichst frisch begegnen. Aber das hat in irgendeiner Weise, hatte man ja im Nachhinein jetzt das Gefühl, da geht vielleicht tatsächlich noch was für Jürgen Melzer. Aber als Fan, der du 2010 davor gesessen hast, du kannst ja nicht gedacht haben, na, das geht schon noch. Das geht sich schon noch aus, wie ihr Österreicher sagt.
Das geht sich schon aus, ja. Was ich mich wirklich erinnern kann, ist, dass ich mich ein bisschen dadurch anstecken habe lassen, auch durch diese Körpersprache von Melzer und seiner Entourage. Der war ja auch Mirna Jokic in der Box. Ich weiß nicht, ob das dir und dem deutschen Hörer ein Begriff ist. Österreichs erfolgreichste Schwimmerin eigentlich, auch Sportlerin des Jahres, zusammen in einer Beziehung mit dem Sportler des Jahres dann später. Also es war ja auch wirklich ein absolutes Celebrity-Pärchen. Und die dürften auch irgendwie so eine Connection gehabt haben, dass sie da sich gegenseitig einfach nur anschauen müssen. Und das gibt ihm gleich ein paar gute Gefühle. Und genauso war es. Also das war schon dann so dritter Satz, hat das angefangen, dieses Hochschaukeln. So, okay, passt, immer mehr, dann noch ein Break. Und eben, wie gesagt, also das muss sich ja cool anfühlen. Nur gegen die Nummer 3 der Welt, 6 Games in Folge, dritten Satz gewonnen, setzen wir uns nieder. Vierter Satz kommt gleich. Und da war es ja dann wirklich da. Ab da war Melzer auch 2-3% besser schon. Und obwohl der Spielstand nach wie vor klar für Djokovic war aus irgendeinem Grund, Melzer vom Kopf her einfach fitter, besser drauf, ja, in einer besseren Stimmung.
Melzer war im vierten Satz komplett drin und dieser vierte Satz ist, ja, das ist der Knackpunkt dieses Matches gewesen. Das muss man dann so deutlich sagen, weil Melzer musste nachlegen in diesem Satz und hatte dann, dann wirklich immer zu kämpfen, um seine Aufschlagspiele zu halten, aber er hat sie gehalten und er hat sie dann mit bravourösem Tennis hat er diese Aufschlagspiele gehalten. Das war nicht zögerlich. Er hat, was du vorhin schon gesagt hast, er hat diese Fähigkeit, aus der Mitte des Courts Winner zu schlagen. Die hat er immer wieder mit seinem linken Arm, mit der Vorhand hat er immer wieder die Winner geschafft. Er hat an der Grundlinie gestanden. Er hat das Heft des Handels in die Hand genommen. Und das ist etwas, dieser vierte Satz hat mir vielleicht am meisten imponiert von Jürgen Melzer, weil er da dann sich gesagt hat, ach komm, weißt du, jetzt ist eh alles egal, jetzt gehe ich drauf und es hat funktioniert in dem Match. Und Djokovic konnte man die Genervtheit von Spiel zu Spiel dann auch ansehen.
So hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Da war auch irgendein, ich glaube, ein elendlanges Game auch dabei. So hat sich das irgendwie dann entwickelt, dass man da immer mehr noch diese langen Rallyes sind immer mehr in Richtung Melzer gegangen, wo man ja eigentlich sagen wird, okay, da wird, sobald der Ball länger im Spiel ist, sollte Djokovic das machen. So war es dann nicht. Und diese Punkte haben dann dem Djokovic natürlich noch viel mehr geärgert. Und er hat sich noch viel mehr aufgeregt über alles oder hat sich auch mal kurz hingestellt und hat durchgepustet, was man ja eigentlich auch sonst nicht gewohnt ist, weil der fit ist wie nur was. Das hat natürlich auch der Melzer wieder gesehen, dann hat er sich wieder besser gefühlt. Und so hat sich das dann schon als Zuseher immer mehr aufgebauscht, hey, weil du gefragt hast, du wirst ja nicht gedacht haben, da geht was. Na, je länger das gegangen ist, immer mehr. Das hat sich exponentiell gesteigert. Und dann eben dieser vierte Satz im Tiebreak, das habe ich mir jetzt eben im Ergebnis nochmal angeschaut, habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ja, einfach deswegen, weil der Melzer gleich am Anfang, bei 6-0 haben sie die Seiten gewechselt. Also das war ja dann auch dominant von ihm eigentlich. Da hat er auch im Tiebreak dann noch richtig, richtig starke, schöne Winner geschlagen, da wo es am wichtigsten ist. Und dann, ja, dann ist es in den fünften Satz gegangen. Also da war dann sowieso... Das sieht man auch irgendwie recht selten bei Jürgen Melzer, die Reaktion nach dem vierten Satz, da hat er wirklich die Faust geballt und so einen aggressiven Gesichtsausdruck, das sieht man nicht so oft bei ihm und das war auf einmal da und dann natürlich als Zuschauer, da bin ich sicher dann nochmal ein paar Meter zum Fernseher näher gerückt, da ist dann losgegangen, ja, und da war es dann sehr wohl der Fall, ja, da geht jetzt noch was, da freuen wir uns auf den fünften Satz.
Es ist diese Geschichte mit dem vierten Satz und nachdem er den Satzball verwandelt hat, hat er sich dann mit der Faust auf das Herz geklopft, hat Joachim Nyström angeschaut, hat seine Freundin damals angeschaut und hat sich dann hat sich auch mit der Faust auf das Herz gehauen. Das ist dann ja so, als Tennisfan, als Fan eines Spielers oder einer Spielerin denkt man sich, wow, ey, bring's jetzt. Ich tue alles dafür, dass du dieses Match jetzt gewinnst. Und das war ja, es war eine tolle Atmosphäre damals auf dem Cours Suzanne Lenglen. Es hätte gerne auch den Chatrier dafür gebraucht für dieses Match, aber damals waren die Matches von Federer und Söderling und Nicolas Almagro und Rafael Nadal auf dem Center Court und dafür dann Melzer gegen Djokovic auf dem zweiten Court. Es war eine tolle Atmosphäre, es war gutes Wetter, es war dann ja auch sehr warm dann, der Ball ist vorteilhaft für Jürgen Melzer dann auch abgesprungen, es passte dann ja auch alles und Melzer hat sich dann in diesen fünften Satz reingebissen, auch hier musste er nachziehen und bis zum 4-4 hat er dann seinen Aufschlag auch wieder gehalten, auch wieder Breakbälle abgewehrt und Djokovic verzweifelte zwischendurch dann auch, weil er im Vorteil war, aber Melzer hat sie immer wieder mit diesem mutigen Tennis hat er diese Breakbälle abgewehrt und dann bei 4-4 holt er sich das Break zum 5-4 und dann das Spiel von 5-4 zu 6-4. Das hätte in 1000 verschiedenen Variationen schiefgehen können.
Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Wenn man so, da kommt der Mathematiker durch, wenn man simuliert 10-mal, wird es vielleicht sogar 8-mal für Djokovic ausgehen, gell? Aber da war viel dabei. Also dieses letzte Game, das findet man auch noch auf YouTube, eben auch mit dem ORF-Kommentar sogar. Und da ist ja wirklich, da gab es einen Passierball von Djokovic, der bis heute glaubt, dass dieser Ball drin war. Und der Melzer geht hin und ringelt diesen Ball ein. Und Carlos Bernades, der Schiedsrichter, kommt da runter, zeigt ihm den Abdruck, den Djokovic, und sagt, der ist out. Und der Djokovic, der lehnt sich übers Netz. Da hätten wir fast geglaubt, dass das Netz eigentlich reißen muss. Der hat sich da wirklich reingelegt und diskutiert und sagt, Bernardes, are you crazy? Und das war im allerletzten Game und das war bei 0-15. Also das wäre ein 0-30 geworden für Djokovic. So stand es 15 beide. Und dann ist es weitergegangen. Ja. Und dann der erste Matchball von Jürgen Meltzer, das war der Wahnsinn. Der spielt einen Angriffsball in die Vorhand von Djokovic. Djokovic spielt den eigentlich, kann den nur mehr zurückblocken und Meltzer geht vor ans Netz und muss den eigentlich nur noch in die rechte Hälfte vom Feld spielen, nur noch, und spielt den aber ins Netz rein und das bei 40-30 und dann, man hat wirklich gemerkt, dass das so wehtun muss, wenn man so weit gekommen ist und jetzt die letzten 2,5 Stunden dran gekämpft hat, dass man sich da in diese Position bringt und dann als Fan hast du da schon wieder nur mehr Gedanken gehabt ans Verlieren. Aber anscheinend hat der Jürgen Meltzer eben nicht dran gedacht, weil ein paar dramatische Minuten später hat er es geschafft.
Ja, wir müssen darüber noch mal sprechen. Er hat 2 Breakbälle musste er abwehren und einen Matchball hat er auf dramatisch doofe Art und Weise hat er vergeben.
Also das war, da hat er auch jetzt wieder in dieser Corona-Zeit drüber geredet, dass er den auch noch ganz genau im Kopf hat, diesen Matchball, den er vergeben hat. Und er hat auch irgendwie gemeint, diese Bälle taugen ihm gar nicht so, wenn er nach vorgehen muss, wenn er zum Ball gehen muss, weil er sich schon senkt und dann eben so ein Vorhand-Volley war das, irgendwie doch vorm Körper auch, dürfte er sich nicht wohlgefühlt haben. Trotzdem meint er, im Training würde er den natürlich immer reinspielen, aber und da hat er auch schon sofort die Dämonen haben angeklopft und irgendwie gemeint, ob vielleicht will er es doch verlieren. Aber dann, der ist zurückgegangen, hat da wieder aufgeschlagen und wieder stark aufgeschlagen und so irgendwie doch noch sich rausgerissen.
Es ist wirklich erstaunlich, dass Jürgen Meltzer dieses Match gewonnen hat. 4:15 hat es gedauert. Es war ein wirklich großartiges Match. Und bis heute ist es die einzige Niederlage von Novak Djokovic nach 2-0 Satzführung. Es ist wirklich der Wahnsinn, dass er so eine absurde Bilanz hat nach 2-0 Satzführung. 228-1, ich habe es eben schon mal gesagt. Und für Jürgen Meltzer war es der größte Sieg seiner Karriere. Das muss man dann ja auch so sagen. Auch wenn er ein paar Turniere gewonnen hat, nächstes Jahr oder 2011 hat er dann nochmal das Halbfinale in Monaco erreicht. Aber es war insgesamt der größte Sieg seiner Karriere, oder?
Ja, das sagt auch heute noch, dass das wirklich sein größter Matcherfolg war. Wenn ich mir diesen Matchball anschaue, bis heute kriege ich Gänsehaut, weil der Meltzer schlägt auf, Djokovic spielt den Return und es gibt den Bruchteil einer Sekunde, wo nur der Meltzer, okay, und auch der Djokovic, die zwei wissen, dass der Ball im Auslanden wird, aber man sieht es noch nicht und der Meltzer streckt schon die Arme raus und er ist der Erste, der jubelt und dieser Jubelschrei, den würde ich, glaube ich, jederzeit erkennen, dass das er ist. Dieses Ja, das er da rauspustet, das war Wahnsinn. Und dann, die ganze Box springt auf. Und eben nochmal dieser Move, den ich damals auch schon gar nicht so cool fand, mit dem Klopfen auf die Brust, aber das dürfte irgendwas gewesen sein mit ihm und seiner Box oder vielleicht auch mit der Mirna Jukic damals. Kann ich mich erinnern, dass ich das irgendwie gar nicht so cool gefunden habe, obwohl ich eben damals schon ein Fan war von ihm. Aber das hat er dann nochmal gemacht. Und was ich wirklich auch sagen muss, im Replay, also wenn du so ein Match verlierst und dann wieder Djokovic da sich zusammenreißt und ihm auf die Brust klopft und ihm gratuliert, wirklich ganz, ganz nett, also Respekt, das macht er ja bis heute, wenn Djokovic verliert, ich finde das immer großartig, also daran erkennt man einen großen Sportsmann. Vor ein paar Minuten hat er sich noch so gestritten mit dem Bernardes über diesen Ball, aber dann ganz großen Respekt gezeigt beim Netz, beim Handshake, also das war eine große Geste auch.
Absolut, das können wir wirklich dazu sagen. Im Halbfinale dann war Schluss für Jürgen Meltzer gegen Rafael Nadal, gegen den in Roland Garros fast unbesiegbaren Rafael Nadal gab es dann eine klare Dreisatzniederlage. Da war vielleicht dann auch so ein bisschen der Akku leer, oder?
Ja, natürlich. Und da hat er eigentlich nur in einem Satz, ich glaube, es war der letzte, Tiebreak im dritten Satz eben, dann da hat er vielleicht eine Chance gehabt, eben nur sehr wenige bekommen. Und dann war es das. Was ich bemerkenswert gefunden habe, Schon einen Tag später hat Jürgen Meltzer in der Bundesliga in der österreichischen aufgeschlagen, weil wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er in diesem Final Eight oder in dem Finalturnier nicht dabei gewesen. Das heißt, weniger als 24 Stunden nach dem Halbfinale bei den French Open hatte er vor gefühlt 50 Leuten im Prater, das ist bei mir zu Hause mit dem Rad vielleicht 5 Minuten weg, hat er dort gespielt, in der Liga, irgendein Doppel, weil du musst eben im Grunddurchgang einmal gespielt haben, dass du da im Finale dabei sein darfst. Und also viel Zeit hat er dann gar nicht, vielleicht auch ein bisschen so noch Bewältigung von dieser Niederlage und dann ist es aber Schlag auf Schlag gegangen für ihn, ja.
Für Jürgen Meltzer haben sich die Einzelerfolge nicht so richtig eingestellt danach. Er hat dann nochmal die Achtelfinals erreicht bei mehreren Turnieren, bei den Australian Open hat er sie erreicht. Die zwei nächsten Grand Slam Turniere waren auch Achtelfinals, in Wimbledon bei den US Open dreimal hintereinander das Achtelfinale. Dann hat er 2013 nochmal das Achtelfinale in Wimbledon erreicht, aber insgesamt war dann die Karriere größer, dann auch im Doppel. 2010 hat er Wimbledon im Doppel zusammen mit Philipp Petschner gewonnen, 2011 die US Open, er stand nochmal im Halbfinale, Wimbledon 2012. Hat diverse Doppeltitel geholt, ist bis heute aktiv und heute auch noch immer auf der Tour, hat sich jetzt komplett aufs Doppel zurückgezogen. Aber Jürgen Meltzer wird, ich glaube, zufrieden auf seine Karriere zurückblicken. Das ist jetzt nicht der ganz große Durchbruch, das ist jetzt nicht Muster-like gewesen, aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, der hatte schon eine relativ coole Karriere, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch extrem cool finde, ist, dass der halt auch gleichzeitig Einzel- und Doppel-Weltklasse war. Ja? Der hat ja kurz sogar die Chance gehabt, bei beiden, bei den ATP-Finals, bei beiden Feldern dabei zu sein. Ja? Da war knapp dran, dass er im Einzel in die Top 8 kommt. Und beim Doppel war er nämlich schon dabei. Also das war ja irgendwie auch noch das Bemerkenswerte. Vor allem, ja, damals war es vielleicht noch ein bisschen normaler. Heute kann man sich das ja noch viel weniger irgendwie vorstellen, finde ich. Das war cool. Und was auch interessant ist, das habe ich aber jetzt auch noch erst in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefunden, dass er das noch ein zweites Mal geschafft hat, einen 0-2-Satzrückstand wettzumachen. Und das war wenige Wochen später, hat er es gegen Viktor Troicki geschafft in Wimbledon. Also guter Freund von Djokovic, wenige Wochen danach wieder gegen einen Serben und Wimbledon, das mag er ja ganz besonders eigentlich, der Jürgen Meltzer ist, glaube ich, schon sein Lieblingsturnier, hat er auch mal den Junioren-Wettbewerb gewonnen, also da spielt er ganz gern und ja, fand ich ganz witzig, dass das so knapp hintereinander war, da hat er wirklich sich zweimal durchgekämpft.
Hat sich da deine Liebe zum Tennis verfestigt, da an diesem 2.6.2010?
Ja, also schon irgendwie nochmal intensiviert. Ja, wie gesagt, ich habe mir dann wirklich für die Saison danach auch noch das Tennis-Trikot gekauft. Und damals habe ich dir auch noch sagen können, wer mit welchem Trikot beim nächsten Grand Slam spielen wird. Jetzt kriegt man das irgendwie natürlich auch mit, vor allem da, wenn du auf Twitter regelmäßig mal schaust. Aber damals habe ich das ganz genau gewusst und hätte dir vielleicht sogar sagen können, wie viel das da beim Sportgeschäft ums Eck kostet, jeweils das Trikot. Da habe ich auch noch selber gespielt und den Schläger von Andy Murray damals gehabt und so. Ja, also das war auf jeden Fall der Höhepunkt vom Tennis-Fan sein, ja.
Der 2.6.2010, ich schaue immer so ein bisschen auch auf die Charts, was damals in Deutschland und Österreich, beziehungsweise Deutschland, UK und US, in den USA die Nummer 1 der Charts waren. Einen Song kenne ich. Also in Deutschland war Kana Ann mit Waving Flag auf Platz 1, war auch nur 2 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Dizzy Rascal war mit Dirty Disco im UK die Nummer 1 der Charts und Usher featuring Will.i.am mit OMG die Nummer 1 der USA. Tja, ich kann nichts dazu sagen zu diesen Songs.
Na, den Dizzy Rascal, den kennt man von Play Bonkers, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Das sagt man was. Aber das ist, glaube ich, nicht dasselbe Lied. Das Waving Flag ist das WM-Lied, oder? Das war doch auch 2010, war das, oder?
Das kann sein.
Ja, oder? Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Und Usher kennt man sicher auch.
Ja, Usher kennt man, natürlich kennt man Usher. Aber ja, was
ne? Ja, aber netter Funfact auf jeden Fall, ja. Lang ist her, ja, 10 Jahre ist her. Ja.
Ja, lang ist her. Es war das Spiel meines Lebens von meinem Gast Lukas Zara, der für Spox.com arbeitet und dann auch für Tennisnet und ein großer Tennisfan ist. Wir haben schon nebeneinander zusammen Tennis geschaut und es ist immer wieder angenehm. Und es hat mir großen Spaß gemacht, Lukas, über dieses Match zu sprechen, weil es wirklich ein besonderes Match war. Vielen Dank dafür für deine Erinnerung.
Mir auch. Danke, dass ich da nochmal diese Gänsehautmomente jetzt auch nochmal nachschauen habe können in der Vorbereitung und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und schauen bald auch in echt gemeinsam wieder Tennis.
Das würde mich auch freuen. Wenn euch ein Spiel einfällt, wo ihr sagt, Mann, das kann ich bis heute nicht vergessen, wenn ihr jede Party in irgendeiner Weise langweilt mit kennt ihr das noch? Das habe ich damals gesehen und ich kann es nicht vergessen. Dann schreibt mich an. Wir bei meinsportpodcast.de oder ich spreche da gerne drüber in dieser Sendung, das Spiel meines Lebens. Dafür ist diese Sendung, dafür ist dieser Podcast konzipiert. Wenn euch das gefällt, was ich mache hier, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Da. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.